Schönen guten Tag, Herr Goschler.
Guten Tag.
Der Betrug um diese Gelder ist bereits im vergangenen Jahr aufgefallen. Hier wurden dann auch die Behörden informiert, die zuständig sind. Die Veruntreuungen selber gehen zum Teil bis ins Jahr 1992 zurück. Warum glauben Sie, hat es so lange gedauert, dass man diesen Betrügern jetzt auf die Spur gekommen ist?
Anzeige dieses Betrugs ist ja von der Claims-Konferenz selbst ergangen. Denen sind Unregelmäßigkeiten aufgefallen. Die haben dann eine Untersuchung in Gang gesetzt und ich kann nur nicht beurteilen, warum das so lange gedauert hat. Es handelt sich um Zahlungen, die nach dem Ende des Kalten Krieges vereinbart worden sind. Und daraus resultiert auch die besondere Situation. Es war ja so, dass jahrzehntelang Holocaust-Opfer hinter dem Eisernen Vorhang keinen Anspruch auf irgendwelche Wiedergutmachung hatten. Und erst nachdem der Eiserne Vorhang gefallen war, ist es überhaupt möglich, etwas für die Gruppe zu erreichen. Und man muss sich immer klar machen, der Großteil der Holocaust-Opfer kam aus den Ländern hinter dem ehemaligen Eisernen Vorhang. Man hat nun also nach dem Ende des Kalten Krieges Lösungen etabliert, die jetzt mit jahrzehntelanger Verspätung hier noch Holocaust-Opfern hinter dem Eisernen Vorhang helfen sollten. Damit das noch einen Sinn hat, mussten diese Lösungen so beschaffen sein, dass die Beweisanforderungen relativ gering waren. Die Leute hatten ja keine Dokumente, mit denen sie belegen konnten, dass die Deutschen ihre Familien ermordet hatten. Und die ganze Prozedur musste schnell gehen, weil die tatsächlichen Opfer in aller Regel schon sehr alt waren. Man hat Prozeduren eingerichtet, die bei ausreichender krimineller Energie natürlich dann leicht zu überlisten waren. Weil das funktionierte hauptsächlich dadurch, dass die Leute sich auf Zeugenaussagen berufen haben. Und natürlich kann man dann, wenn man das geschickt macht und manipuliert, ein Netz von Zeugen aufbauen, das sich dann gegenseitig hier die Aussagen verschafft. Also das muss man sich erst mal klar machen, dass man versteht, wie so eine Betrügerei funktionieren konnte.
Das sollte man vielleicht tatsächlich auch nochmal als Hintergrund erklären, dass das vor allen Dingen auch Aussiedler aus Russland wohl gewesen sein sollen, die da von den Betrügern auch konkret angeschrieben worden sind oder kontaktiert worden sind. Mhm. Und das war wirklich schon ziemlich gut organisiert, da diese Lücken auch in diesem Antragsstellungsprozess auszunutzen.
Ja, man muss sich vorstellen, dass die Claims-Konferenz ja ursprünglich Anfang der 50er Jahre gegründet worden war und in den 50er Jahren mit der Bundesregierung Entschädigungsleistungen für Israel vereinbart hat, aber auch Entschädigungsleistungen für Holocaust-Opfer, die in Westeuropa lebten. Und diese Entschädigungsprogramme waren dann aber in den 80er Jahren dann schon weitgehend abgeschlossen und die Claims-Konferenz war eigentlich schon fast aufgelöst. Die existierte schon fast gar nicht mehr. Dann kam das Ende des Eisernen Vorhangs und nun waren neue Entschädigungsleistungen für Opfer hinter dem Eisernen Vorhang möglich. Dann wurde die Organisation gewissermaßen wieder neu aufgebaut und man muss sich vorstellen, in sehr beengten Büroräumen in New York hier Dutzende von Sachbearbeitern sitzen, die nichts anderes zu tun haben, als ununterbrochen nur Anträge zu bearbeiten. Da wurden natürlich viele Leute eingestellt und in so einem System ist es natürlich vorstellbar, dass es dann einzelne Mitarbeiter gibt, die dann die Gelegenheit ausnutzen und hier kriminelle Machenschaften aufgezogen haben.
Sie haben gerade auch gesagt, dass es zum einen natürlich ein bisschen erleichtert war durch die relativ unkomplizierte Abwicklung dieser Entschädigungsansprüche, die man da auch stellen kann. Ist es möglicherweise, liegt es zum anderen auch daran, dass das Thema Holocaust tatsächlich so ein sensibles ist, dass man sich in vielen Fällen gar nicht traut, irgendjemandem Betrug überhaupt zu unterstellen oder zu vermuten?
Das würde ich nicht sagen. Also, dass ein gewissermaßen Holocaust-Tabu verhindert, dass man sich einen Antrag überhaupt kritisch anschaut. Und man muss sich immer klar machen, die Claims-Konferenz hat viele Anträge abgelehnt. Man muss das ja so sehen, die deutsche Regierung hat eine jüdische Organisation damit beauftragt, zu entscheiden, wer ein Antrag willig kommt und der Antrag willig kommt. Damit hat sie natürlich eine Art von Blitzableiter geschaffen. Denn es ist klar, in jedem Verwaltungsverfahren gibt es immer Leute, die kein Recht bekommen und die sind unzufrieden. Und die Unzufriedenheit wurde damit natürlich von der deutschen Regierung weggelenkt auf die Jewish Claims Conference. Das war, wenn man so möchte, auch die Übernahme des schwarzen Peters. Und die Jewish Claims Conference hat durchaus niemals einfach alle Anträge bewilligt, sondern alle Anträge in der Regel sehr sorgfältig geprüft. Und innerhalb dieses Systems ist es jetzt nun eben zu kriminellen Manipulationen gekommen.
Sie haben vorhin auch schon gesagt, dass es eine gewisse Dringlichkeit natürlich gab, in diesen Entschädigungsfällen relativ schnell zu handeln, weil einfach diese Opfer auch nicht mehr so viel Zeit haben, um von diesen Entschädigungszahlungen überhaupt zu profitieren. Trotzdem bringen diese aktuellen Fälle möglicherweise ja neuen Stoff für eine Entschädigungs- oder Verantwortungsdebatte beziehungsweise den Umgang mit Holocaust-Opfern. Wie lange wird diese Entschädigungsverpflichtung noch aufrechterhalten bleiben für den Fall, dass sich nochmal jemand meldet?
Solange, wie es noch Menschen gibt, die persönlich von den Auswirkungen der nationalsozialistischen Verfolgung betroffen sind, solange besteht hier auch eine Verantwortung dafür, etwas zu machen. Die Frage ist, das ist eine neue Diskussion, inwieweit sich das über die Generationen hinweg weitergibt. Das ist ja nicht nur eine Frage, die die Deutschen betrifft, die Fragen, wie lange muss ich noch dafür haften, sondern das ist umgekehrt auch eine Frage, die die Opfer betrifft, nämlich sind die Kinder von Holocaust-Opfern oder ihre Enkel möglicherweise auch noch davon betroffen oder nicht. Da wäre ich jetzt nun vorsichtig, aber ich würde sagen, soweit es die Erlebnisgeneration betrifft, solange wird auch eine Verantwortung nicht von der Hand zu weisen sein. Und dabei handelt es sich jetzt in aller Regel eben um sehr alte Menschen, die mit den Gebrechen behaftet sind, die alte Menschen ebenso haben. Und das ist oftmals sehr teuer. Und da tauchen natürlich dann immer wieder Notwendigkeiten und Forderungen auf.
Kann man denn solchen Missbrauch überhaupt vorbeugen? Also gerade wenn man diesen Zwiespalt sieht zwischen man will es so leicht wie möglich machen, an diese Zahlungen ranzukommen, aber andererseits will man halt schon auch nicht unberechtigten Leuten die Möglichkeit geben, sich diese Zahlungen einfach zu erschleichen.
Ja, im Grunde genommen haben Sie die Antwort ja schon selber gegeben. Es ist ein Dilemma. Ich kann entweder sagen, ich mache strikte Kontrolle und dafür, dass kein Betrüger durchkommt, dann werde ich aber auch dafür sorgen, dass kein echtes Opfer einen Anspruch verwirklichen kann. Oder ich sage, die maximale Anzahl an tatsächlichen Opfern soll auch eine Entschädigung bekommen. Und dann müssen Sie natürlich die Maschen so weit machen, dass dann vielleicht auch mal ein Betrüger durchwischt. Und jetzt können Sie natürlich darüber spekulieren, wo da der richtige Mittelweg ist. Aber generell ist es schon so, dass die Krems-Konferenz mit dieser Thematik sehr sorgfältig umgeht. Und ich denke, wenn man suchen würde, wer gerade am meisten erschüttert ist über diese Vorgänge, dann würde man sicherlich bei der Krems-Konferenz selbst fündig werden.
Sagt Konstantin Goschler, er ist Professor für Zeitgeschichte an der Uni Bochum. Ich sage herzlichen Dank für das Gespräch.